Ja, vielen Dank für die Einladung, die ich von Ihnen erhalten habe. Ich bin gerne gekommen und freue mich auch, dass das viel diskutierte Thema Inklusion hier in den Kontext gestellt wird, der Vielfalt gerecht werden, Diversity und Inklusion, das ist mir sehr wichtig. Vielen Dank auch an meine beiden Vorrednerinnen. Es waren ganz wichtige, schöne Grundlagen, um jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die berufliche Bildung einzusteigen, was ich jetzt auch gerne gleich machen möchte. Vielleicht noch eine kleine Vorrede zu meiner Person. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin, das ist vielleicht nochmal wichtig, weil das auch die Fragestellungen bestimmt, unter der ich an meine Arbeit drangehe, auch in meine Forschungsarbeiten. Ich bin Sozialpädagogin, dann Erwachsenenbildnerin und habe in Berufspädagogik dann später gearbeitet, auch promoviert und bin sehr viele Jahre, also über 30 Jahre schon in der beruflichen Benachteiligtenförderung tätig. Das ist also meine Heimat sozusagen. Ich habe 1980 in dem Ausbildungsprogramm sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung damals vom Bundesbildungsministerium ins Leben gerufen. Da habe ich als Sozialpädagogin angefangen zu arbeiten und bin dann später in die Fortbildung für das Ausbildungspersonal in der Benachteiligtenförderung übergegangen sozusagen, bis ich dann später Berufsschullehrerin und Lehrer ausgebildet habe und jetzt im BIP gelandet bin. Mein Vortrag möchte ich in zwei große Teile aufteilen. Erstmal möchte ich das Thema berufliche Bildung, Inklusion aufmachen und gucken, um welche Zielgruppen geht es, wie stellen sich die Herausforderungen und was bedeutet Exklusionsrisiken und Inklusionsstrategien, die wir in den Blick nehmen sollten in der beruflichen Bildung. Und möchte dann im zweiten Teil gerne anschließen und ein paar wenige Ergebnisse aus meiner Forschungsarbeit vorstellen, die ich im letzten Jahr abgeschlossen habe. Und da war direkt Inklusion anschlussfähig und überrollt mich seitdem ein bisschen, das muss ich sagen. Ich möchte gerne beginnen mit einem Zitat eines jungen Kollegen, der letztes Jahr promoviert hat und dafür ausgezeichnet wurde. Das möchte ich so als Kernthema mal rausstellen für die Inklusion. Er schreibt, die pädagogische Leitidee von Normalität im Hinblick auf Entwicklung, Begabung und Leistungsfähigkeit wird durch jene ersetzt, die Ungleichheit erkennt, akzeptiert und als Potenzial nutzbar macht. Der bzw. die Einzelne soll sich entwickeln können, wird individuell gefördert und bleibt in einer Lerngruppe, die Jugendliche mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Schwächen und Interessen umfasst. Das halte ich für wichtig. Es geht hier darum, Ungleiches ungleich zu behandeln. Es geht nicht um Gleichmacherei und es geht um die vorhandenen Unterschiedlichkeiten aller Menschen, der einzelnen Menschen aufzugreifen in Bildungsprozessen. Das heißt, Inklusion durch Ungleichbehandlung statt Exklusion bestimmter Gruppen durch Gleichbehandlung. Das ist ein Perspektivenwechsel und der führt mich nochmal hin dann auch auf die Professionalität des Bildungspersonals. Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist das Thema Inklusion bildungspolitisch und auch fachwissenschaftlich in den Fokus gerückt. Sie sehen hier in Artikel 24 ist das Recht auf Bildung und die Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs zur Berufsausbildung enthalten. Damit ist der Tatsache Rechnung getragen, dass der Zugang zu Bildung, zu einem abgeschlossenen Berufsausbildung und zur Erwerbsarbeit eine gesellschaftliche Teilhabe oder auch Teilnahme eine Schlüsselfunktion dafür einnimmt. Der nationale Aktionsplan der Bundesregierung hat dann zur Umsetzung konkrete Maßnahmen vorgeschlagen in dem Bereich der beruflichen Orientierung, aber auch zur beruflichen Rehabilitation und zur Entwicklung ganz spezifischer Ausbildungskonzepte für behinderte junge Menschen. Grundlage für die duale Berufsausbildung ist das Berufsbildungsgesetz und analog dazu die Handwerksordnung. Festgeschrieben ist in Artikel 1 des BEBIG berufliche Handlungsfähigkeit als Ziel der Berufsbildung. Und wir haben nochmal explizit in diesen Paragraphen 64 bis 66 die Ausbildung behinderter Menschen festgehalten. Die ist dort festgeschrieben, fest verankert. Und darüber hinaus nochmal im Sozialgesetzbuch die Teilhabe am Arbeitsleben festgeschrieben. Wir sehen auch hier grundsätzlich oder prioritär ist zunächst, dass behinderte Menschen in einem anerkannten Ausbildungsberuf ausgebildet werden. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit des sogenannten Nachteilsausgleichs. Das heißt, dieser bezieht sich auf die zeitliche und sachliche Gliederung der Ausbildung, auf Inanspruchnahme von Hilfsmitteln, auch von Hilfsleistungen. Und wenn das nicht greift, dann kann der Paragraph 66 die Möglichkeit zur beruflichen Qualifizierung bieten, und zwar durch besondere Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen, das sind die Kammerregelungen, es sind theoriegeminderte Ausbildungsberufe für Fachpraktiker, Praktikerinnen, so heißt es heute, es war die frühere Werkeausbildung, und in diesen theoriegeminderten Ausbildungsberufen werden ganz überwiegend lernbehinderte Jugendliche ausgebildet. Für benachteiligte Jugendliche ist es so, dass hierunter ja, so heißt es im Gesetz, lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte junge Leute fallen. Dafür gibt es keine Regelung für die Berufsausbildung im Berufsbildungsgesetz, sondern da greifen ausschließlich die Sozialgesetzbücher, insbesondere Sozialgesetzbuch 3, das ist die Förderung der Berufsausbildung, und Sozialgesetzbuch 8, die Jugendsozialarbeit. Aber Sie sehen schon, das ist eine von der gesetzlichen Grundlage eine qualitativ sehr unterschiedliche Stellung, sagen wir es mal so ganz neutral formuliert. An dieser Stelle sei auch festgestellt, dass die Datenlage in der Berufsbildungsstatistik unvollständig ist. Es wird also nicht das Merkmal Behinderung erfasst. Wir können also keine Aussagen darüber treffen, wie viele junge behinderte Menschen in der Berufsausbildung sich befinden. Das Merkmal Behinderung wird nicht erfasst aus dem Grunde, dass das ein Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht zur informellen Selbstbestimmung wäre, also diskriminierend, wenn ich bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsstelle angebe, dass ich in dieser oder jener Form behindert bin. Insofern wird es natürlich dann auch nicht möglich, das festzuhalten. Es gibt nur Aussagen darüber über öffentlich geförderte Ausbildungen und vor allem auch über Ausbildungsabschlüsse nach diesen Kammerregelungen. Diese 66er Berufe, das ist natürlich festgehalten. Und da ist interessant, mal drauf zu schauen, da ist es nämlich so, dass 2011 beispielsweise der Anteil der Neuabschlüsse nach Ausbildungsregelungen für behinderte Menschen an allen Neuabschlüssen von Ausbildungsverträgen bei 2,1% lag. Markant ist aber, dass dieser Anteil in Ostdeutschland immer noch wesentlich höher ist als im Westen. Im Osten liegt er bei 4,4, im Westen bei 1,7. Und noch mal markanter ist, dass 2005 der höchste Anstieg im Osten in Bezug auf diese Reha-Ausbildung, Paragraph 66, gewesen ist. Damals war in Ostdeutschland eine sehr angespannte Ausbildungssituation. Und die Vermutung liegt nahe, dass in diesen 66er Berufen nicht nur lernbehinderte Jugendliche ausgebildet werden, sondern auch da strukturelle Faktoren mit eine Rolle spielen. In der beruflichen Bildung wird Inklusion einerseits als aktuelles Thema auch diskutiert, jetzt ein bisschen im Nachgang zur allgemeinbildenden Schule. Aber wenn wir mal drauf gucken, andererseits ist es ja so, wir sind seit Ende der 60er Jahre eigentlich mit diesem Thema im weitesten Sinne beschäftigt. Wir haben seit Ende der 60er Jahre eine sehr differenzierte, allerdings auch sehr separierende Förderlandschaft, so muss man sagen, die immer von Ausgrenzung bedrohte Jugendliche versucht hat, in berufliche Bildungsprozesse zu integrieren. Und entwickelt wurden damals schon im Bereich der beruflichen Rehabilitation, aber auch in der benachteiligten Förderung, zielgruppenadäquate Konzepte für diese Jugendlichen. Und es wurden auch Instrumente entwickelt, Förderplan, individueller Förderplan beispielsweise. Und das auch vor dem Hintergrund Kompetenz statt Defizitansatz. Von Beginn an war es auch so, dass wir Maßnahmen hatten, ja, ich muss sie so nennen, Maßnahmen ist kein schönes Wort, für Jugendliche, die in dem Reha-Bereich gefördert werden sollten und auch für benachteiligte Jugendliche. Man sieht heute noch, wenn wir gucken, diese heterogene Zusammensetzung dieser Bildungsangebote, wenn wir schauen, wie sind die Eingliederungen von der Förder- und Sonderschule in berufliche Bildung. Nur ein ganz kleiner Teil kommt direkt nach der Förderschule, nach der Sonderschule überhaupt in eine Berufsausbildung. Ein Aspekt ist auch, dass ungefähr 3/4 aller Förderschüler in Deutschland keinen Hauptschulabschluss haben. Und in der Reihe der Jugendlichen nach Bildungsabschlüssen aufgereiht, befinden die sich natürlich an der letzten Stelle um die Bewerbung zu einem Ausbildungsplatz. Also viele von ihnen münden dann in diesem Übergangsbereich, und zwar in reha-spezifischen Maßnahmen als auch in Bildungsangeboten für benachteiligten Jugendlichen. Das heißt, eine Zuordnung zu den Merkmalen Behinderung und Benachteiligung stellt eine notwendige Eingangsvoraussetzung dar, um in bestimmte Bildungsangebote überhaupt reinkommen zu können. Die berufliche Rehabilitation verwendet 5 Behinderungskategorien, die zur Einteilung der Jugendlichen dienen. Einmal Lernbehinderung, Körperbehinderung, Sinnesbehinderung, psychische Behinderung, die übrigens enorm ansteigen, und Mehrfachbehinderungen. Für benachteiligte Jugendliche haben wir häufig die Begrifflichkeiten Berufsstartschwierigkeiten, besonderer Förderbedarf. Wir haben individuelle soziale und strukturelle Benachteiligungen. Seit 25 Jahren gibt es den Begriff in Deutschland marktbenachteiligte Jugendliche. Das heißt, da entsteht Benachteiligung über den nicht vorhandenen oder gering eingegrenzten Ausbildungsmarkt. Weil es keine Ausbildungsstelle gibt, sind diese Jugendlichen auf dem Ausbildungsstellenmarkt benachteiligt. Wir haben Risikofaktoren, die sind empirisch nachgewiesen. Das heißt, wir haben Jugendliche, die haben geringere Chancen, eine duale Berufsausbildung aufzunehmen, weil sie entsprechend nicht über personale, soziale oder organisationelle Ressourcen verfügen. Und letztendlich stehen sich diese Begriffe Lernbehinderung, Lernbeeinträchtigung gegenüber, und die Abgrenzung und Zuordnung ist sehr schwierig. Man kann sagen, das sind relationale Begriffe, die auf eine normative Setzung hinweisen und immer in Abhängigkeit stehen zu strukturellen Faktoren. Die Diskussion um Inklusion in der Berufsausbildung mit dem Fokus auf die UN-Konvention und auf das Berufsbildungsgesetz bezieht sich also sehr stark auf behinderte Menschen. Das hat den Blick auf diese Personengruppe geschärft und auch im positiven Sinne. Das ist ganz klar. Gleichwohl finde ich, dass es andere marginalisierte Personengruppen ausgrenzt, die zu wenig Berücksichtigung finden. Und im UNESCO-Programm sehen wir, dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offen stehen sollten, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzunehmen. Also alle Menschen sollen die gleichen Zugänge dazu bekommen. Und das würde heißen, jetzt auf unseren Kontext übertragen, wir müssen stärker den Blick richten auf die individuellen Lernbedürfnisse, auf die Lernvoraussetzungen, auf die Kompetenzen der jungen Menschen, auf die vorhandenen Unterstützungsstrukturen, auf die sozialen Lebenslagen, auf die Milieus und auch die Jugendlichen, den Jugendlichen und die Jugendlichen in den Lernprozess aktiv mit einzubeziehen. Wird inklusive Bildung, so wie es die UNESCO formuliert, auch als Teil einer allgemeinen pädagogischen und bildungspolitischen Strategie verfolgt, weist das auf notwendige strukturelle Veränderungen hin im Bildungs- und im Ausbildungssystem. Deshalb verbinden wir auch Inklusion mit einer Verbesserung auf dieser Struktur- und Systemebene, mit der Chance, mehr Bildungsgerechtigkeit und mehr Chancengleichheit herzustellen. Das heißt, Ziel ist Ausbildung für alle. Und das heißt, allen jungen Menschen und spezifischen Zielgruppen alle Optionen für einen Weg in eine qualifizierte Berufsausbildung und in das Erwerbsleben zu eröffnen. Deshalb erscheint es mir wichtig, Exklusionsrisiken in den Blick zu nehmen und Inklusionsstrategien zu entwickeln. Und ich möchte zunächst noch mal einen Blick werfen auf Exklusionsrisiken, die in der beruflichen Bildung bestehen. Wir wissen, an allen Übergängen in unserem Bildungssystem finden soziale Selektionsprozesse statt. Aber in Deutschland ist dieser Prozess am Übergang von der Schule in die Berufsausbildung am stärksten ausgeprägt. In den Bildungsberichten können wir das nachlesen. Und zwar nach schulischer Vorbildung, nach Geschlecht, nach Migrationshintergrund oder Staatsangehörigkeit und nach Region. Wir haben auch 2012 immer noch ca. 270.000 Jugendliche, die in das Übergangssystem in Anführungsstriche münden, obwohl sie da keine berufsqualifizierenden Abschluss erwerben können. Die Anzahl der Ausbildungsabbrecherinnen und Ausbildungsabbrecher steigt. Es ist zwar ein leichter Rückgang junger Erwachsener zwischen 20 und 34 ohne Berufsausbildung zu verzeichnen, aber der Anteil liegt immer noch bei über 14%. Und ich könnte diese Aufzählung fortführen. Eine große Herausforderung besteht meines Erachtens darin, Bildungsstrukturen und Bildungsangebote herzustellen, die allen Menschen die gleichen Chancen eröffnen, ohne eine notwendige, spezifische Unterstützung außen vor zu lassen, und zwar so eine, die nicht mit Etikettierung und Stigmatisierung verbunden ist. Es geht also darum, um die Herstellung einer inklusiven Grundhaltung, Anerkennung und Wertschätzung individueller Unterschiede, um ein Bildungssystem, das Vielfalt als Chance begreift und als Ressource auch nutzt. Es geht um die Bereitstellung individualisierter Bildungs- und Unterstützungs- und Förderangebote. Das heißt, nicht das spezifische Merkmal, also die Behinderung oder die Benachteiligung in welcher Art auch immer, spielen hier eine Rolle, sondern der einzelne Mensch. Und zur Begleitung individueller Berufswege erscheint es sehr wichtig, ein biografieorientiertes Bildungsmanagement auch im regionalen Kontext zu etablieren und zur Gestaltung gelingender Bildungsübergänge Anschlussfähigkeit herzustellen, Durchlässigkeit zwischen den Teilsystemen, sodass es immer möglich ist, mal auszusteigen und wieder einsteigen zu können, je nachdem, wie die Bedürfnislage auch sein mag, und Bildungsangebote zu flexibilisieren. Das könnten Inklusionsstrategien sein, und welche Anforderungen mit dieser inklusiven Berufsbildung verbunden sind, möchte ich gerne an ein paar Ergebnissen aus meinem Forschungsprojekt vorstellen, weil ich finde, dass da noch mal einiges deutlich geworden ist. Es war eine qualitative Studie, es sind verschiedene Fachkräfte befragt worden, allgemeinbildende Lehrkräfte, berufliche, sozialpädagogische Fachkräfte und Ausbilder. Das sind die zentralen Akteure, die in einer Bildungskette zusammenarbeiten sollten, wegen dieser Anschlussfähigkeit. Und mir ging es darum, ausgehend von deren Anforderungen zu schauen, welche Kompetenzen brauchen sie, um eine Übergangsgestaltung und Berufswegebegleitung machen zu können. Dazu sind Gruppendiskussionen und Einzelinterviews an 8 Standorten durchgeführt worden. Das Theoriekonzept war das Konzept der reflexiven pädagogischen Professionalisierung nach Arnold, der 3 Dimensionen herausstellt, einmal Wissen, Können und Reflektieren. Wissen also für Planung, Durchführung und Gestaltung pädagogischer Situationen, Können für die Durchführung und Gestaltung, Umsetzung von Methoden und auch zur Beratung, und Reflektieren als die Dimension, um den Unterricht zu durchdenken und zu bewerten und wieder zu modifizieren. Und erst das Zusammenspiel dieser Dimensionen macht eigentlich diese professionelle Expertise aus. Ich habe das Ganze nochmal auf eine Strukturebene gebracht und in einen Kontext eines regionalen Bedingungsgefüges gestellt. Eigentlich gehört die Institution noch dazu, als noch einen Rahmen, der sich davor setzt. Aber mir ging es darum, nochmal, wir brauchen die gleichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen im regionalen Bereich, den gemeinsamen Handlungskontext von allen verschiedenen Berufsgruppen. Die Befunde bestätigen jetzt, und ich war ja seit Anfang 1990 in der Fortbildung für das Ausbildungspersonal tätig, also ein bisschen Tradition so mit der Professionalisierung habe ich schon, und da stelle ich schon fest, es gibt was anderes heute, als wir das Anfang der 90er hatten. Nämlich, es sind diese beiden Kompetenzbereiche, die sich geschärft haben, viel stärker subjektorientiert, also auf den Einzelnen bezogen, die Förderung und Unterstützung, und die Vernetzung und Kooperation der Institutionen und Fachkräfte, weil keine Institution mehr alleine diese komplexen Aufgaben bewältigen kann. Das heißt, die individuelle Begleitung und Beratung erfordert Kompetenzen zur biografieorientierten Berufswegebegleitung, pädagogische Interventionen vom Jugendlichen ausgehend zu konzipieren, Kompetenzen zur subjektorientierten Gestaltung von Lernprozessen, Kompetenzen für pädagogisches Handeln in heterogenen Lerngruppen, um Vielfalt als Wert aufzugreifen, davon hatten wir schon gehört, und die multiprofessionelle Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte, die stark darauf abhebt, intermediäre Kompetenzen herauszuarbeiten, also ein Agieren zwischen verschiedenen Institutionen, die sich so fremd sind und die so verschiedene Handlungslogiken und gesetzliche Grundlagen haben, hier agieren zu können und auch auf der Ebene von Teamarbeit in der Schule, in der Bildungseinrichtung und über diese Institutionen hinweg. Alle Befragten haben gesagt, dass das regionale Bedingungsgefüge, zum Beispiel jetzt das regionale Übergangsmanagement oder auch die Schule, dass die wichtige Unterstützungsstrukturen bieten. Aber letztendlich ist es so, dass immer kooperiert wird dann, wenn ein konkreter Handlungsbedarf ist, wenn eine konkrete Problemsituation da ist und nicht präventiv oder proaktiv. Das ist weniger Anlass für Kooperation. Und ein Ausbilder sagt hier, ich sehe das so, die Gewerbeschule, die geht ihren Weg und der Betrieb hat genauso seinen Weg. Ja, ich will nicht gegeneinander sagen, aber jeder geht halt nebeneinander und nicht zusammen, wenig zusammen. Um dieses genauer zu verstehen, was in dieser Zusammenarbeit passiert, ist es wichtig, nochmal zu gucken, was bringen die einzelnen Berufsgruppen für Handlungskonzepte. Und die sind sehr unterschiedlich, die stehen nebeneinander. Und wir können feststellen, ich gehe da jetzt nicht so genau drauf ein, weil die Zeit zu kurz ist, wir haben ganz unterschiedliche Berufskulturen, die sich hier gegenüberstehen, die eigentlich eher an dem Trennenden, mit dem Trennenden beschäftigt sind, als das Gemeinsame herauszuarbeiten. Und es ist unbedingt wichtig eigentlich, als gewinnbringend diese Kooperation zu erleben, um auch dann mit dieser Kooperation weiterhin agieren zu können. Problematisch ist, dass jede Berufsgruppe aus ihrer eigenen Werteorientierung heraus das Ergebnis des anderen misst und auch wieder auf den anderen mit diesen konkreten Erwartungen von der eigenen Person zugeht. Die anderen Institutionen werden als eigene Milieus wahrgenommen, die auch abgeschlossene Systeme sind, in die es ganz schwer ist, reinzukommen. Eigene Kommunikationsstrukturen und Kooperationsformen im Betrieb, in der Schule, beim Bildungsträger, die sind sich sehr fremd. Und es ist ein sehr schwieriger Prozess, die Zusammenarbeit aufzubauen, weil auch ungleiche Bedingungen da sind, ein ungleicher Status und die Betriebe die Definitionsmacht haben. Das muss man auch klar sehen. Der Betrieb entscheidet über den Erfolg meiner Arbeit, stellt er den Jugendlichen ein oder nicht. Ja, benötigte Kompetenzen, nur ganz kurz noch darauf einzugehen, die Fachkräfte sehen eigentlich in der Aneignung von Wissen den Erwerb von Kompetenzen, wollen können, weil sie darin Handwerkszeug sehen, persönliche Fähigkeiten als Disposition, die mit Erfahrung angereichert werden, das ist Reflektieren. Sie benennen verschiedene Angebote, die sie hätten. Und jetzt nochmal, um zu verdeutlichen, was meinen Sie mit Selbstreflexion? Ist sehr viel damit gemeint, Empathie, Einfühlungsvermögen, man muss seinen Job gerne machen, man muss eine Persönlichkeit darstellen, Menschenkenntnis haben, Talent haben, eine innere Einstellung, guter Kontakt und Begeisterung. Das sind nur alles hohe Anforderungen an Erwartungen an einem selbst. Und die Frage stellt sich den Fachkräften, ja, wie erwerbe ich das denn eigentlich? Aber sehr deutlich geworden ist, dass also nicht die Addition von Wissen zu dieser Kompetenz beiträgt, sondern es sind personale, soziale und emotionale Kompetenzen und es ist vor allem die Einstellung und Haltung der Fachkräfte, die auch die Grundlage für inklusive Bildungsprozesse darstellen. Und Arnold und Gomez heben darauf ab, dass genau diese Einstellung und Haltung durch die Selbstreflexivität entwickelt werden kann. Dann möchte ich noch kurz was zum Fazit sagen. Professionalität des Bildungspersonals nimmt eine Schlüsselrolle ein. Leitidee muss es werden in der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller pädagogischen Berufe, muss es verankert sein. Notwendig scheint, im Professionalisierungsprozess Wissen zu erwerben, aber auch Können herauszubilden und Reflektieren als Querschnittsdimension zu behandeln, um Haltung und Einstellung der pädagogischen Fachkräfte zu entwickeln. Wir müssen abheben auf ein verändertes Professionalitätsverständnis. Nicht hinter mir mache ich die Tür zu, sondern wir müssen hinwirken auf Vernetzung, Austausch, Reflexion und Einbindung externer Kompetenzen. Wir müssen nicht alles selber können. Der Ausbilder sagt, ich brauche diese sozialpädagogische Kompetenz nicht in der Form. Ich hole mir den Sozialpädagogen, den Berufseinstiegsbegleiter. Mit dem arbeite ich zusammen, mit dem mache ich zusammen Fallbesprechungen. Und in dieser Ergänzung können wir ganz gut eigentlich hinkriegen, wie ich das im Ausbildungsprozess besser gestalte. Barrieren und Hürden, Spannungsfelder und Paradoxien sind ganz viele deutlich geworden in der Forschungsarbeit. Sie zeigen, wir brauchen systematische Reflexionsprozesse, die wichtig sind, dahingehend auch meine Erwartungen, den Erfolg meiner Arbeit entsprechend zu bewerten. Der Erfolg kann sich nicht nur darin darstellen, dass der Jugendliche in den Ausbildungsplatz vermittelt worden ist. Das hängt nämlich von meinen Fähigkeiten gar nicht unbedingt ab. Aber das bedarf eines Reflexionsprozesses. Und letztendlich und als erstes ist es eigentlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Person, das integraler Bestandteil dieser Professionalisierungsprozesse sein muss. Meine Person, meine Sichtweisen, meine Interpretationsfolie ist ganz wichtig, wie ich das, was der Jugendliche mir sagen will, mit seinem Verhalten wahrnehme. Ganz abschließend noch eins, was mir ganz wichtig ist, diese verschiedenen Berufskulturen, diese Fremdheit und diese Entwicklung hin zu Kooperation kann meines Erachtens nur darüber gehen, dass wir Professionen und Institutionen übergreifende Fortbildungen machen, dass die Ausbilder, die Sozialpädagogen und die Lehrkräfte zusammen gemeinsame Erfahrungsbereiche haben, wo sie Hürden abbauen und die Sichtweise des jeweils anderen kennenlernen und an gemeinsamen Aufgaben arbeiten können. Das war es im Schnelldurchlauf. Vielen Dank.